Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ein spannendes Thema rund um Corporate Studios Videokommunikation Unternehmen ist natürlich der Ton und etwas, was zum Glück immer mehr Beachtung findet, aber trotzdem immer noch ein Schattendasein fristet. Das ist die Raumakustik. Akustik ist wahnsinnig wichtig. Was es damit auf sich hat, wie man da bei der Planung rangeht, das erfahren wir heute von einem Akustikprofi, von Stefan Haider. Er ist Ingenieur für technische Akustik und seit 9 Jahren bei der Concept A GmbH als Akustikplaner tätig. Zu seinen Spezialgebieten gehört neben der Messtechnik die Planung von immersiven Audioräumen und akustische Simulationsverfahren. Neben dieser Tätigkeit bildet er zudem junge Tonmeister und Tonmeisterinnen am SAE-Institut im Fach Studioakustik aus. Und ja, wir sprechen heute alles rund um Akustik, Bauakustik, Raumakustik, Schallschutz und ihren Bezug zur Videokommunikation in und außerhalb von Unternehmen. Grüß dich, Stefan. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Florian, ich freue mich sehr.
Ja, wir haben eben schon ein bisschen geschnackt, wie man so im Norddeutschen sagt. Und dabei festgestellt, dass wir, ja gut, wie soll es auch anders sein, viele Überschneidungen, zumindest bei Kontakten und Location haben. Denn du hattest erzählt, du bist nicht nur Dozent an der SAE, wo ich vor gefühlt 100 Jahren studiert habe, sondern du hast dein zweites Studium in Mittweida absolviert.
Genau.
Erzähl mal ein bisschen was über deinen Background.
Ja, wie vermutlich jeder einzelne meiner Kollegen in der Akustik, also sei es in der Industrieakustik oder in der Spezial-Tonstudio-Akustik, wie ich das jetzt mache, glaube ich, hat irgendwo einen Background in der Musik oder Veranstaltungstechnik. Also das sind alles Leute, die irgendwann mal so wie ich auch gerne an den Reglern saßen und irgendwie Technik gemacht haben. Und so geht es mir halt auch. Ich war an diversen größeren Häusern und habe da Veranstaltungstechnik gemacht in jungen Jahren und mich dann halt dafür entschlossen, das Ganze auf eine akademischere Basis zu stellen, weil ich einfach mehr lernen wollte, mehr Fachwissen mir aneignen wollte. Und nachdem ich nicht musikalisch genug bin, um irgendwie an den ganz großen Tonmeisterhochschulen zu studieren, habe ich mich dann für das Zweitbeste entschieden und technische Akustik studiert. Und das war ein großes Glück für mich. Also ich habe als Werkstudent bei Concept A angefangen damals, den Peter Meyer kennengelernt, der bis heute mein Chef ist. Und da dieses ganze Thema Akustik im Tonstudio oder was man da so alles machen kann, erst so richtig kennengelernt und dann gerade noch so die Möglichkeit gehabt, diesen Akustik-Schwerpunkt an der Uni zu wählen und da wirklich tief einzusteigen. Das war eigentlich nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich weiter irgendwas mit Audio machen. Mhm. Bin sehr froh, dass ich da mal umgeschwenkt bin. Auch falls das jemand mitkriegt aus der Ecke, also der Professor Hübelt in Mittweida, der diesen Audioschwerpunkt macht, es ist, glaube ich, auch macht einen richtig kompetenten Studiengang und sollte man sich mal angucken, wenn einen das interessiert.
Mhm. Spannend. Vor allen Dingen Mittweida, wahrscheinlich 90% der Menschen kennen Mittweida nicht, weil es ein kleines Städtchen in Ostsachsen, ne? So Richtung Dresden. Mittelsachsen noch.
Ist zwischen Chemnitz und Leipzig nicht viel.
Genau, es ist von uns aus hier sehr weit weg. Mhm. Ich war trotzdem schon mal da. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich mit meiner alten Trainingsfirma, hatten wir da Seminare, und zwar bei der Firma IMM. Auch ein ganz spannendes Unternehmen, weil IMM macht die Fertigung bis heute für RME, beziehungsweise IMM hat mit Entwicklern und, glaube ich, dem damaligen Vertrieb zusammen RME gegründet. Ich denke mal, in meiner Audience kennt keiner RME, das ist aber nicht schlimm. RME ist so, ich sag mal, der führende deutsche Hersteller von Audio-Interfaces, Digital-Analog-Wandlern. Also absolut nicht nur bodenständig, sondern auch schon high-endig. Ist wirklich weltweit eine sehr bekannte Nummer und kommt aus einem winzigen Städtchen mitten im
Nirgendwo. War mir tatsächlich nicht so bekannt, dass die auch da draußen fertigen. Macht im Nachhinein für mich Sinn, da war wirklich sehr viel RME unterwegs war an der Uni. Ist mir irgendwie entgangen, wahrscheinlich, weil ich zu früh den Schwerpunkt gewechselt habe.
Du, das ist auch, also ich hatte witzigerweise mit dem Gründer von IMM, Detlef Müller, hatte ich vor 4 Wochen einen Videocall, weil wir kennen, in Anführungsstrichen, uns seit fast 20 Jahren, weil ich halt vor, ich glaube, das ist 16, 17 Jahre mindestens her, hatte ich damals den Workshop dort in meinem ehemaligen Geschäftspartner. 2 Tage waren das, jeder hat ein anderes Thema gemacht. Und da gab es damals eine Werksführung, weil IMM macht, glaube ich, auch Medizintechnik. Und da war definitiv der Detlef dabei und wir haben auch gesprochen, aber es ist halt ewig her. Und über LinkedIn haben wir uns wiedergefunden, witzig, ne?
Ja, dafür ist das ganz gut.
Und die sponsern halt sehr stark oder unterstützen halt sehr stark die lokale Start-up-Szene, hat er mir erzählt mittlerweile. Er ist da jetzt ausgeschieden, eigentlich im Ruhestand, aber kann trotzdem nicht aufhören. Und wahrscheinlich auch die Hochschule, ne? Also weil das
da passiert sehr vieles, ja. Also wir hatten auch Kooperationen eben mit Musikelektronik Geithallen, was nicht weit weg ist, und irgend so ein Messtechnikhersteller, Sinus, irgendwie aus Dresden. Also die Leute, das finde ich das Schöne an einer Fachhochschule, dass die diese Industrienähe, dass man, also wenn man ohnehin vorhat, in der Industrie irgendwas zu machen, ist das tatsächlich ganz cool. Dass die Firmen an der Hochschule sind, sei es IMM, sei es Geithallen oder BMW, auch ganz viel unterwegs bei uns, zum Beispiel der Automobilhersteller. Die haben ein Werk in Leipzig und da konnten wir dann einfach mal irgendwie schauen, was macht der Akustiker bei BMW zum Beispiel. Und sind auch ein paar von meinen Studienkollegen dann gelandet. Ich finde das gut, in einem gewissen Rahmen diese, also wenn man das möchte, wenn man industrienah studieren möchte, dass es diese Fachhochschulen gibt. Das macht für mich großen Sinn.
Ja, das habe ich selber auch, wenn auch nicht so detailliert, erlebt mit meinen Lehraufträgen. Ich hatte ja auch jahrelang an der Fachhochschule Lemgo, also es ist ein Hochschulverband aus Ostwestfalen-Lippe, wo auch die Tonmeisterakademie Detmold dazu gehört, witzigerweise. Da hatte ich in Lemgo jahrelang, bestimmt 10, 15 Jahre einen Lehrauftrag und immer wieder Seminare. Aber ich war halt externer, ich habe das nicht so mitbekommen. Ich habe immer wieder erlebt, dass Studentinnen und Studenten halt irgendwie ziemlich schnell nach dem Studium irgendwo regional zumindest Praktika oder so hatten, weil da oben Ostwestfalen ist ja auch unheimlich viel Mittelstand. Also da ist schon...
Ja, das ist, da also ich war sehr viel in Detmold, weil wir eben an der Musikakademie die Regie umgebaut haben und da ist... Also es gibt ja in Detmold noch diese zweite Hochschule, die Technische Hochschule Detmold, die auch einen riesen Medienstützpunkt haben mittlerweile.
Das ist das, wo ich war. Die sind nämlich, die sind von Lemgo die sind von Lemgo nach Detmold gegangen. Also in Lemgo war das früher und da war kein Platz, es war immer so dran geklebt, sage ich mal, so an die anderen.
Genau, dann haben sie gebaut.
Genau. Mhm. Ja, das wusste ich gar nicht, dass ihr das gebaut habt. Ja, da war ich ja, bis zum Umzug war.
Also nicht die Technische Hochschule, sondern die Musikhochschule Detmold, das Erich-Thienhaus-Institut, also wo dieser Tonmeisterstudiengang. Das ist ja nicht an der Fachhochschule, das gehört ja eigentlich zur Musikhochschule.
Ja, stimmt, genau.
Ich glaube, das ist so ein Ding, das wollte ich jetzt gar nicht so mega zum Thema machen, aber dieses Navigieren durch Ausbildungsmöglichkeiten im Ton-Medien-Bereich ist faszinierend bei uns, finde ich. Also ich finde das immer wieder interessant, mit jungen Leuten zu diskutieren, wie sie am schlauesten das lernen, was sie lernen möchten, um das arbeiten zu können, was sie wirklich spannend finden. Und da gehört das auch dazu, Detmold.
Definitiv.
Das ist auch, also die Fachschule ist auch sehr cool, ein sehr schönes Videostudio.
Ich habe es noch nicht gesehen. Wie gesagt, die sind kurz vor Corona, glaube ich, sind die umgezogen oder haben gebaut. Und ich hatte noch 21 und 22 Lehraufträge und da ich mich ja beruflich komplett neu aufgestellt habe vor vielen Jahren, war das damals einfach War nicht bewusst, nicht gewollt oder so, aber ich denke mal, die haben einfach auch andere Dozenten dann dadurch die Neuaufstellung in Detmold gehabt und alles gut, alles hatte seine Zeit. Alles hatte seine Zeit. Aber lass uns mal ins Thema Akustik reingehen, denn was ich immer wieder erlebe, das habe ich früher schon zu meinen aktiven Zeiten in der Musik- und Medienbranche erlebt, ist, dass die meisten Leute, woher sollen sie es auch wissen, das Thema Bau- und Raumakustik miteinander verwechseln oder, sag ich mal, alles miteinander vermischen. Wie würdest du für einen Laien, denn was unser Thema hier betrifft, sind meine Hörerinnen und Hörer, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich alle oder über 90% Laien und brauchen es gar nicht in der Tiefe. Wie würdest du für einen Laien ganz schnell und einfach erklären, was der Unterschied zwischen Bau- und Raumakustik ist?
Ja, das geht noch relativ schnell. Nee, das ist einfach für uns so eine Unterscheidung, einfach immer generell zu trennen, von welcher Art Maßnahme reden wir oder Betrachtung. Also das, was sich die meisten Leute unter Akustik vorstellen, ist Raumakustik. Also wie klingt ein Raum, wie klingt die Elbphilharmonie, wie klingt mein Wohnzimmer. Da geht es um die, wenn ich es fachlich ausdrücken möchte, Schallvorgänge innerhalb von einem Raum. Ja, also die Quelle sitzt im Raum, der Empfänger sitzt im Raum, alles spielt sich dort ab. Und das ist in der Regel ein verhältnismäßig weiches Thema. Da geht es viel um Wahrnehmung, um was gefällt, was ist nutzungsorientiert richtig, wie soll der Raum klingen, wie muss der Raum klingen. Es geht um Absorption an den Begrenzungsflächen und solchen Sachen. Im Gegensatz dazu ist die Bauakustik in unserem, zumindest in so wie wir es definieren, da geht es um den Schallschutz zwischen Räumen. Also Schalldurchgänge durch eine Wand, durch eine Tür. Wie muss ich mich schützen für meine Arbeit, dass ich nicht von außen gestört werde? Oder wie muss ich bauen, um meine Nachbarn vor meiner Arbeit zu schützen? Das ist ja auch ein ganz typisches Industriethema eigentlich. Mhm. Also Gewerbelärm, ich muss eine Stanzmaschine aufstellen. Was muss ich tun, damit am Ende ich meine Stanzmaschine auch betreiben darf den ganzen Tag? Mhm. Und das ist dann die Bauakustik. Das ist in der Regel ein absolut hartes Thema. Da gibt es letztendlich Eingangswerte, es gibt einen Zielwert. Und ich muss mir eine Lösung überlegen, was muss gebaut werden, um das einzuhalten. Mhm. Ja, ich finde beides sehr schön. Bauakustik, Auslegungen finde ich genauso nett zu machen wie Raumakustik-Design, weil es natürlich in der Sache schon manchmal Kreativität erfordert, einfach eine maßgeschneiderte Lösung sich da auszudenken. Aber darum geht es letztendlich. Im Tonstudio ist das sehr aufwendig manchmal. Ja, da reden wir über entkoppelte Raum- und Raumkonstruktionen, mehrschalige, schräge Fenster und hintereinander geschaltete Türen. Das ist natürlich wahnsinnig interessant, aber nicht immer das, was ich möchte und nicht immer das, was ich zahlen möchte. Selbst in unseren normalen Projekten ist das nicht immer erforderlich und der Kunde ist sehr froh, wenn es eben nicht sein muss, weil das ja sehr viel Budget frisst, sowas. Ja, also es gibt, keine Ahnung, ein Einzelbüro muss ich anders handhaben als ein Konferenzraum. Ein Konferenzraum muss ich anders handhaben als ein Studioraum oder ein Veranstaltungsraum, wo es dann wieder mehr um den Schutz nach außen geht. Und es gibt dann Gebäude, da sind 6, 7, 8 solche Raumklassen einfach drin, mit denen wir uns dann beschäftigen. Schauen uns an, was hat jeder einzelne Raum, wie laut ist der am Ende und was hat er halt für eine Anforderung. Und dann planen wir sowas. Mhm. Ja, als Beispiel mal so, wir haben ein Rundfunkhaus uns ausgedacht im Irak, glaube ich, Olli mal kurz angeschnitten in seinem Beitrag. Und das ist dann für mich so ein 6-stöckiges 3D-Modell. Nicht wirklich, da wird einfach nur analytisch dazwischen gerechnet, aber ich kann dann über jedes Raumpaar quasi dann rechnen, ob meine Zielwerte dann eingehalten sind. Um dann den Leuten zu sagen, ja, hier müsst ihr viel bauen, hier könnt ihr ein bisschen sparen. da muss ich mit sehr wenig Gewicht sehr hohen Schallschutz erreichen und solche Sachen.
Mhm. Ich würde, glaube ich, sogar sagen, dass bei meiner Klientel, also sowohl Zuhörer als auch Kunden, das Thema Schallschutz noch gar nicht so auf dem Schirm ist. Die meisten...
Weil es im Bürobau ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also
ja, das meine ich gar nicht, sondern... andersrum. Blöd formuliert. Das ist etwas, was man kennt. Deshalb ist es kein so ein Thema. Das ist so, wo man auch nichts mitbekommt. Die meisten, das erlebe ich immer wieder... weil das erlebst du auch direkt. Du gehst in ein Büro und es ist kaum Lärm von draußen zu hören. Das ist, was ja alle irgendwie schon mal erlebt haben. Ne? Hier kann ich in Ruhe arbeiten, ich mach's Fenster auf, höre ich den Krach von der Straße. Aber was die meisten, und das meine ich gar nicht despektierlich und auch gar nicht bösartig, aber gar nicht nachvollziehen können und verstehen, ist, wie wichtig die Raumakustik ist. In der Bauakustik, wie gesagt, da gibt es ja häufiger schon Vorgaben wahrscheinlich auch oder Schallschutzfenster sind schon eingebaut.
Ich merke sehr schnell, dass ich, wenn ich ein Problem habe, so es ist.
Genau, ja.
Also wenn der Nachbar klopft, so hör mal auf, die ganze Zeit zu labern, ich versuche jetzt zu telefonieren, dann ist da ein Problem da. Und wenn der Schallschutz stimmt, ist halt kein Problem da. Also das
genau.
Ist so eine, darum sage ich, relativ hartes Thema, da gibt es keine Zwischenschritte. Es
ja.
passt entweder oder es ist halt nicht passend. Genau.
But.
Ich habe es nur hier mal mit aufgenommen, weil ich glaube, dass das generell was ist, worüber ich vorher mal irgendwie 10 Minuten nachdenken müsste, wenn ich mir einen Raum auswähle, in dem ich Aufzeichnungen machen will. Weil ich will ja im industriellen Zusammenhang kann ich jetzt nicht einfach sagen, hey, lieber Arbeitgeber, bau mir hier mal ein Studio rein mit Raum- und Raumkonstruktion und Schallschutztüren und bla bla bla, sondern ich müsste einfach vorher mal drüber nachdenken, was brauche ich eigentlich für einen Raum hinsichtlich, glaube ich, vor allem Ruheanforderungen. Also wo finde ich in meinen Möglichkeiten einen ruhigen Raum, wo ich arbeiten kann? Oder wie kann ich einen Raum noch ein bisschen ruhiger machen? Kann ich da noch eine Tür verbessern oder ein Fenster verbessern? Das ist, glaube ich, schon auch Hinweis.
Mhm.
Genug an der Stelle. Genau, ja. Raumakustik ist komplizierter, weil da haben wir die größere Abweichung, glaube ich. Also die typische Raumakustik im Büro ist ohnehin schon meistens fürs Büro nicht gut genug, muss man sagen. Also,
Bodenwalddecken ist der Klassiker, ne?
Ja, aber eigentlich auch schon seit 10 Jahren nicht mehr Stand der Technik.
Ja, klar.
Aber
Beste sind, wenn die dann auch noch gestrichen werden. Das habe ich, glaube ich, in jedem zweiten Büroraum, wo wir reingehen, da ist eine Odenwalddecke drin. Für die, die es nicht kennen, das sind diese Kassettendecken, die an der Decke hängen, ne? Also so Alu- oder Metallschienen, wo dann so Kassetten eingehangen oder eingelegt werden. Und der Klassiker ist, die werden dann gestrichen.
Ja, das ist leider nicht ganz gut.
Genau. Vielleicht kurz zur Erklärung. Die müssen offenporig sein, damit sie akustisch wirken. Wenn man sie streicht, dann reflektieren sie mehr, als dass sie absorbieren. Nicht so gut.
Tatsächlich, also man kann die theoretisch streichen, wenn man sich vorher informiert und genau die richtige Farbe nimmt. Das ist
natürlich super. Nicht. Da ist meistens Wandfarbe drauf geklatscht. Du siehst richtig schön, wie dick da der Farbfilm drauf. Also habe ich schon ganz, ganz oft erlebt.
Ja, sagt der Maler dann auch nichts dazu. Finde ich immer ein bisschen dreist, aber klar. Nee, das ist ein guter Punkt. So, warum reicht uns das fürs Büro und vielleicht für einen Podcast nicht unbedingt? Das ist relativ spannend eigentlich. So dieses Thema Raumakustik oder warum Aufwand in die Akustik im Studio stellen, mache ich in meiner Vorlesung, stelle ich da am Anfang immer so eine Frage an die Studenten. So, also meine Studenten sind jetzt natürlich nicht alles Podcaster und auch das sind alles noch junge Leute, die noch überhaupt noch so viel gemacht haben. Aber ich frage die dann immer, warum mischt ihr oder nehmt ihr nicht in eurem eigenen Wohnzimmer zu Hause auf? So, warum geht ihr in ein Tonstudio? Was hat dieser Raum für einen Zweck? Warum muss der sein, wie er ist, damit ich da arbeiten kann? Ja, das ist gut, um eine halbe Stunde Vorlesung zu füllen, das zu diskutieren mit den Leuten, um dann zu dem Ergebnis zu kommen, dass klar, für die Studieleute, die brauchen einen Raum, wo sie Referenz hören können. Das ist jetzt alles, was für uns vielleicht noch nicht so relevant ist. Also wo ich einen Abhörraum brauche, der halt so weit von Defekten befreit ist, dass ich Tonmaterial ausreichend gut beurteilen kann. Ja, das ist mal ganz, ganz schnell dahingesprochen.
Oder vereinfacht gesagt, wo ich wirklich zum überwiegenden Teil das höre, was aus den Lautsprechern kommt und nicht das, was der Raum durch Reflexion noch hinzuaddiert.
Genau. Oder andere Defekte. Raummoden gibt natürlich genug, aber zum Beispiel Reflexion ist das, was man sich ganz leicht vorstellen kann. Und wenn ich mir eine Aufnahme anhören möchte oder Musik anhören möchte, auf eine Art und Weise, dass ich sie beurteilen muss, weil ich eine gewisse Qualität abgeben muss, dann sollte ich sicherstellen, dass halt die Aufnahme nicht allzu sehr beeinflusst ist, zumindest mal in dem Bereich, wo ich es beurteilen kann oder beurteilen muss.
Und das Ganze jetzt nochmal auf die Aufnahmesituation bezogen, ist ja natürlich für, sag ich mal, auch die jetzt meinen Podcast hören, noch viel wichtiger. Weil die haben die Situation, die wollen Videos machen, die wollen Podcasts aufnehmen, die sind in der Videokommunikation. Ich habe zum Glück die zu uns kommen, das ist, sag ich mal, das sind die berühmten Low-Hanging Fruits, wie es im Vertrieb und im Marketing heißt. Das sind welche, die haben sich mit dem Thema schon beschäftigt, die muss ich nicht überzeugen und missionieren. Aber in Gesprächen erlebe ich es häufig schon, wenn wir dann auf das Thema Raumakustik eingehen, okay, dann müssen wir auch was machen. Ja, aber wieso? Das ist doch ein Büroraum und ich habe doch ein gutes Mikrofon. Es ist ein schwieriges Thema. Wie würdest du erklären, dass, also ich sage immer, ein gutes Mikrofon ist natürlich toll, aber ein gutes Mikrofon in einem schlechten Raum ist schlechter als ein schlechtes Mikrofon.
Ja, das ist, Aufnahmeräume sind überhaupt nicht so leicht zu diskutieren wie Regieräume tatsächlich, weil ich im Aufnahmeraum habe ich so viel mehr unterschiedliche Nutzungsszenarien wie in einem Regieraum. In einem Regieraum sitzt immer jemand und hört irgendwas. In einem Aufnahmeraum passieren so viele unterschiedliche Sachen. So. Ein guter Aufnahmeraum akustisch gesehen würde mir erlauben, dass ich an jeder Stelle im Raum sitzen kann und in jeder Stelle im Raum auch aufnehmen kann. Ja, also ein schlechter Raum hat wahnsinnig viele Ortsabhängigkeiten zunächst mal irgendwie. Also ich habe einfach Räume, da klingt Stellen im Raum, da klingt die Stimme immer dumpf, oder ich habe Stellen im Raum, da habe ich ein Flatter-Echo, da höre ich überhaupt nichts Gutes mehr. So, das schränkt mich wahnsinnig ein in meiner Arbeit und macht mich in dem Moment wahnsinnig unfrei. Ein Raum, der ein bisschen behandelt ist, wo zum Beispiel mal alle Flatter-Echos weg sind, ist schon mal deutlich flexibler einsetzbar.
Aber ganz
und,
kurz mal, bevor
wenn ich
jetzt
dann den Raum noch besser mache, dann kann ich halt von meinem guten Mikrofon noch mal ein Stückchen weggehen und vielleicht ein bisschen angenehmer klingen. So, weil der Raum nicht zu viel macht.
Ja, du hast gerade was gesagt, was ganz wichtig ist, wo ich reingehen will, bevor wir jetzt zu sehr in das Thema weiter einsteigen. Weil sowas wie Flatter-Echo, also was ist die Wirkung letzten Endes für eine Aufnahme, wenn die Raumakustik nicht wichtig ist? Weil das ist nämlich genau der Punkt, was, ich sag mal, für technische Laien immer das Wichtigste ist. Wir können, habe ich auch früher, ich bin ja auch in der Medienmusikbranche Jahren unterwegs gewesen und da ging es natürlich um klangliche Details und sonst was. Aber das interessiert, sag ich mal, einen Entscheider, einen Geschäftsführer von der Firma Null, weil der sagt, Schönklang ist mir wurscht, ihr sollt verkaufen. Aber das ist es ja nicht, das ist die Kür. Die Pflicht, sage ich mal, ist ja vor allen Dingen eins, nämlich gerade bei der Kommunikation, bei Video, ist ja die Sprachverständlichkeit. Und da würde ich ganz gerne mal mit dir ein bisschen reingehen. Was sagst du, ist da neben der Reduktion von Reflexion, also Nachhall im Raum, dass man halt ganz viel hintenrum noch, sag ich mal, Nachhallen hört oder Schallen, sagen manche Leute, auch wenn es technisch nicht korrekt ist. Welche Aspekte sind da noch wichtig, um eine gute Sprachverständlichkeit
also
bei einer Videoaufzeichnung in der Videokommunikation zu haben?
Nett, also ich hatte mal vor, irgendwie um Corona rum. Ich glaube, da war gerade Corona, hatte ich ein Projekt, da ging es einzig und allein darum, einen Raum, das war der Aufsichtsrat, Konferenzraum von einer großen Versicherung. Und die mussten während Corona ganz viele Telekonferenzen machen mit vielen Leuten an einem sehr großen Tisch, in einem sehr großen Raum mit Projektion vorne. Und die haben sich nicht verstanden mit anderen Gesprächsteilnehmern. Es war keinerlei Sprachverständlichkeit gegeben. Dann haben sie eben uns und noch einen Medientechniker eingekauft, um dieses Problem zu beheben. Und man geht natürlich dann unterschiedlich ran an die Sache. Also ich will mal sagen, du bist jetzt eher so auf der Seite der Medienausstatter. Du würdest ja sagen, du brauchst ein besseres Mikrofon. Das Mikrofon muss näher, weniger Abstand. Ja, was natürlich stimmt, kriegst du mehr Sprachverständlichkeit. Und also quasi, was du machst, ist das Direktsignal verbessern. Die eigentliche Sprache möglichst direkter aufzunehmen, um quasi da schon ein besseres Nutzsignal zu erzeugen.
Bringt mir nur nichts, wenn die Raumakustik nichts taugt. Deshalb sage ich auch immer sofort Akustik. Ne?
Es fällt dir deutlich leichter, wenn du nicht so einen großen Abstand zwischen Nutz- und Störsignal quasi hast von Anfang an. Also wenn du natürlich versuchst, möglichst nah an den Mund zu kommen, um alles rauszuholen, macht es vielleicht Sinn, den Raum erstmal runterzukriegen, die Lüftung runterzukriegen, die Geräusche von draußen runterzukriegen, damit ich überhaupt ein Nutzsignal raushören kann aus einem Gewust an Raumklang und wie gesagt, ganz oft Lüftung, Beamer, so Rauschen im Raum. Und das geht eben alles auf die Sprachverständlichkeit. Also ich würde das erstmal als ein Signal zu Störschallverhältnis betrachten. Die eigentliche Sprachverständlichkeit wird dann vor allem dadurch beeinträchtigt, wenn ich, die Sprache im Zeitbereich schlecht verstehen kann. Das hat viel mit Nachhall, mit späten Reflexionen zu tun. Also mein Gehirn ist verwirrt, wenn es die Sprache 2, 3, 4, 5 Mal hört, weil ich ungünstige Reflexionen habe im Raum. Diese Art von Echos haben wir im Büro hoffentlich selten, aber das ist so klassisch. Und dann eben auch, eben Nachhall, was letztendlich was Ähnliches ist, psychoakustisch ein bisschen anders funktioniert.
Ja, das ist auch etwas, was viele, wenn man dann nachfragt, was stört dich jetzt an der Videokonferenz, was den Leuten auf Hinweis sofort auch auffällt. Also wenn sie merken, ich höre die Stimme nicht direkt, sondern das klingt so, wie wenn derjenige auf dem Klo sitzen würde. Das merken die Leute schon. Das Erschreckende ist, wie viel, also auch gerade durch die Corona-Zeit, da einfach ertragen und erduldet wurde. Und wenn man sie darauf anspricht, dann immer wieder gesagt wird, naja, das ist schon ziemlich nervig. Und das hat ja auch einen Grund. Auch das ist, glaube ich, woher auch den meisten, die nicht in dem Thema drin sind, unterbewusst schon mal vorgekommen, aber nicht klar. Nämlich dieses Anstrengen beim Hören wirkt sich auch körperlich aus. Du ermüdest ja. Du hast dann, sage ich mal salopp gesagt, keinen Bock mehr.
Genau. Das ist ja was, das kennen wir ja schon seit 10, 15 Jahren in der Büroakustik, wo es wir betrachten seit einigen Jahren mehr Personenbüros akustisch ganz anders als früher. Ja, da gibt es seit vielen Jahren die VDI-Richtlinie 2569. Da haben sich ganz viele Leute unter anderem eben auch von der medizinischen Seite her damit beschäftigt, was macht die Leute in diesen Büros so fertig? Wie können wir diese Räume eigentlich gestalten, dass sie für die Menschen besser funktionieren? Und das hatte eben ganz viel mit Konzentrationsfähigkeit zu tun. Also letztendlich, ich möchte mich leicht unterhalten oder leicht kommunizieren können mit den Leuten, die nah bei mir sind. Also ich möchte mich nicht anstrengen müssen, mich mit meinem Tischnachbarn zu unterhalten sozusagen. Ich möchte auf der anderen Seite möglichst nicht kommunizieren mit Leuten, die weit weg sind von mir. Also ich möchte nicht, wenn ich zu viel mitbekomme den ganzen Tag von dem Kopierer am anderen Ende des Raumes, von der Teeküche da drüben, das stresst mich. Weil mein Gehirn muss ja alle Informationen, die es bekommt, irgendwie sortieren, bearbeiten. Das ist oft ganz unterbewusst. Aber je mehr wir davon ausschalten können oder je leichter wir es unserem Hirn machen können, desto entspannter können wir auch lange arbeiten. Und da geht es vor allem um Konzentrationsfähigkeit. Also da die VDI hat da auch unterschiedliche Raumklassen drin und die werden dann hauptsächlich danach unterschieden, so wie stark müssen sich die Leute denn in diesem Raum eigentlich konzentrieren. Also braucht die Buchhaltungsabteilung andere akustische Anforderungen als der Vertrieb, der den ganzen Tag am Telefon hängt, sozusagen. Macht es Sinn, diese Leute zusammen
sind nicht wirklich.
Vermutlich nicht. Genau. Und da können wir schon was mitnehmen in die Videokommunikation, weil ich glaube, dass man so lange in einem Call sitzt, das gab es ja also vor Corona nicht so in der breiten Masse eigentlich. Also das hat schon deutlich zugenommen, bei uns zumindest.
Also, ist überall so. Ja.
Wir waren vor Corona, waren wir sehr viel öfter auf der Baustelle und heute sind wir ganz viel in irgendwelchen Online-Calls. Und das kann man sich auch leicht machen, finde ich. Indem man eben Räume bereitstellt, die da gut funktionieren. Das hat eben viel mit guter Sprachübertragung zu tun. Technisch und auch akustisch.
Es hat ja auch noch einen Nebeneffekt, der jetzt gar nicht technisch und akustisch ist, sondern einfach auch vertrieblich und wirtschaftlich. Es sind immer mehr Unternehmen nutzen ja zum Glück endlich mal Videokommunikation auch vertrieblich. Im Marketing ist es ja schon gang und gäbe. Thema Webinare, Livestreams und Co. Und klar, in der Corona-Zeit hatten wir nicht die Möglichkeit oder naja, sagen wir mal, man hatte schon die Möglichkeit, aber die meisten waren noch nicht im Bewusstsein soweit, dass sie die Inhalte auch technisch, sag ich mal, qualitativ gut übertragen haben. Sprich, der Klassiker war einstündiges Webinar, war eine Stunde PowerPoint-Orgie vor dem Laptop mit dem Headset. Das haben alle mitgemacht, weil das war nun mal der Zeit geschuldet. Aber trotzdem war es für alle wahnsinnig anstrengend. Und heute ist es so, wenn du damit auf dem Niveau, und da gibt's auch Studien zu, und das bestätigen auch meine Gespräche immer wieder, wenn du auf dem Niveau deine Videokommunikation weiterführst, dann steigen dir die Zuschauerinnen und Zuschauer ziemlich schnell aus. Wenn es eine Pflichtveranstaltung ist, bleiben sie zwar drin, schalten aber innerlich ab. Ich frage das immer gerne ab bei unseren Kunden, weil wir machen immer so einen Kick-Off-Workshop mit allen, die beim Thema beteiligt sind. Dann frage ich genau die Sachen und grinsen immer alle, ja, bei den Pflichtdingern so. Meistens, wenn da nur eine PowerPoint ist, schalte ich nach 5 Minuten innerlich ab, gucke da mit einem halben Auge zu. Das ist die eine Sache, ist schon nicht gut, aber viel schlimmer ist, wenn du solche Veranstaltungen und Formate für Marketing und Vertrieb nutzt, weil natürlich deine potenziellen Kunden dir gar nicht richtig zuhören und dir gar nicht die Aufmerksamkeit schenken. Und es ist halt immer das Thema, was viele nicht glauben wollen. Da hat wahnsinnig viel die Sprachverständlichkeit auch mit zu tun, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist, jemandem zuzuhören, der in einem total heiligen Raum nur mit dem Laptop-Mikrofon sitzt, es rauscht, du hörst nichts, dann nebenan quatschen sie noch. Also sowas habe ich erlebt, selbst in Webinaren von großen, bekannten Firmen.
Und da schalten die Leute nicht nur in Marketingvorlesungen ab, sondern auch in der Baubesprechung. Das ist einfach schlimm. Das hat ein bisschen, finde ich, zugenommen, es hat sich so ein bisschen Etikette herausgearbeitet in den letzten Jahren, so was man nicht tut in Videokonferenzen, um das ein bisschen besser zu machen. Aber ich finde, man kann es den Leuten leicht machen, einem zuzuhören, denn das ist ja mein Interesse in dem Moment. Ich möchte ja, dass die da bleiben sozusagen und das muss ich ihnen so leicht wie möglich machen. Da gehört auch ganz viel Visuelles dazu, aber dazu gehört eben auch, dass es nicht störend oder schwierig sein darf, jemanden zu verstehen. Und da kann man sich ein bisschen Mühe machen. Oft ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so kompliziert eigentlich. Also es ist ja nicht schwierig im eigentlichen Sinne, Bedingungen zu schaffen, die da funktionieren.
Was würdest du als Guerilla-Methoden, sagen wir jetzt mal wirklich für jemanden, der zuhört und sagt, okay, ich will das bei uns in der Firma mal etablieren, dass wir jetzt den einen Raum, den wir immer wieder für Videokonferenzen nutzen, das gibt's ja in fast jedem Unternehmen, muss man doch gar nicht mehr der Konferenzraum sein, ich erlebe es mir wieder, ja, das kleine Büro nutzen wir eh nicht, da setzen wir uns rein. Was würdest du sagen, und zwar nicht jetzt, weil der Punkt ist, was ich immer wieder erlebe, du informierst die Leute, also ich bin ja auf sehr, sehr vielen Netzwerkveranstaltungen, Events, dann informiere ich die Leute, die sind voller Begeisterung, gehen ins Unternehmen und der Chef sagt, nee, dafür haben wir jetzt kein Budget. Mal im ersten Schritt, weil das ist auch etwas, ich habe ja jahrelang mit solchen Sachen zu kämpfen gehabt, früher waren es halt die Musiker oder Hobbymusiker, wo die Frau gesagt hat, nee, du kaufst jetzt hier nichts für dein Studio, aber die Argumentationskette ist halt immer ein bisschen schwierig. Was würdest du empfehlen, wenn einer sagt, okay, bei mir Unternehmen, ich kriege jetzt kein Budget dafür, aber kann ich nicht mit vorhandenen Mitteln wenigstens mal den ersten Schritt machen, damit wiederum meine Entscheidungsträger den Mehrwert sehen?
Aber da hast du ja eigentlich den richtigen Punkt schon gesagt. So, vielleicht einfach die, also wenn ich, also jetzt mal vorstelle, ich bin in einem mittleren bis großen Unternehmen und ich möchte jetzt einfach nur in meinem Videocall verstanden werden. Dann gehe ich halt möglichst in den ruhigsten, kleinsten Raum, den ich finden kann im Haus und setze mich dahin und versuche das nicht an meinem lauten Arbeitsplatz im Mehrpersonenbüro zu bewerkstelligen. Und ich versuche auch nicht, mich in den größten Meetingraum zu setzen, den ich finden kann. Weil je größer der Raum, desto größer das Problem. Akustisch gesehen.
Mhm.
Außer natürlich, euer großer Meetingraum ist wahnsinnig gut ausgestattet. Aber wenn das noch nicht so ist, dann sind die kleinen Räume vermutlich einfacher. Es wird vielleicht dann nicht wahnsinnig schön klingen, weil der kleine Raum vielleicht ein bisschen dumpf ist oder so, aber so kann ich relativ leicht mir das Leben ein bisschen einfacher machen.
Mhm.
Und dann halt eben die Sachen, die wir schon so besprochen haben, also abgesetztes Mikrofon nah am Mund, also möglichst wenig Abstand, dann spielt der Raum erstmal nicht mit. Das ist oft nicht so komfortabel über lange Zeit, aber das ist ehrlich gesagt das, was ich mache, wenn ich nicht zu Hause bin. Also zu Hause, das ist sehr bequem. Also ich habe hier mein Setup mit Kamera, Mikrofon, Lautsprecher, alles. Da kann ich 5 Stunden lang Vorlesungen halten, kein Problem. Das strengt mich dann auch nicht an. Wenn ich im Büro bin, in München, dann setze ich mich halt meistens in die Küche und setze mein Headset auf mit entsprechend Technik und dann kann ich, sag ich mal, meine Gesprächspartner zumindest so weit entlasten, dass sie mir nicht im großen Mehrpersonenbüro zuhören müssen.
Mhm.
Das, glaube ich, ist erstmal Schritt 1. Also wir kommen ja erst eigentlich dann ins Spiel, wenn die Aufgabenstellung dann wirklich die Komplexität auch erfordert. Also wie eben dieser Videokonferenzraum, sowas haben wir öfter jetzt gemacht, als wenn ein sehr großer Raum plötzlich funktionieren muss, weil ich 15 Leute am Tisch in einem Call haben muss oder sowas. Da wird es natürlich dann spannend und da muss man sich dann auch wirklich mal hinsetzen und planen. Aber wenn nur ich irgendwo teilnehmen möchte, dann glaube ich, würde ich mich einfach irgendwo ein ruhiges Eck setzen.
Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Stufe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zweite Stufe ist mal gucken, was im Unternehmen vorhanden ist. Vielleicht ein Vorhang oder vielleicht kriegt man noch einen dickeren Vorhang von der Messe oder so, den man sich hinhängt. Vielleicht ein Teppich ins Büro, wo noch keiner drin ist in diesem Raum. Bücherregal. Mit Büchern?
Ja, vielleicht können wir mal zu Hause im Homeoffice überlegen. Ja, also jetzt bin ich zu Hause in meinem kleinsten Zimmer. Das ist meistens dann das Homeoffice. versuche da den Ton besser hinzukriegen. Und da kann ich halt dann, ich glaube, mein erster Schritt in so einem nackten Raum, der irgendwie nicht funktioniert, ist Flatter-Echos ein bisschen wegkriegen. Also wenn ich so einen viereckigen Raum habe, wo viele planparallele Wände sind, vorne, hinten, links, rechts, oben, unten, und alle Wände sind schallhart.
Ja, also reflektieren.
Ich habe nur Mauerwerk und Parkett. Dann bildet sich dazwischen ein sehr unangenehmer Effekt aus. Das sind so mehrfache Reflexionen, die immer hin und her schießen. Das Flatter-Echo, was, finde ich, einen sehr schönen Namen hat. Da kann man sich vorstellen, was passiert. Es macht je nachdem, in welchem Frequenzbereich, je nachdem, wie groß der Raum ist. Das ist einerseits sehr nervig und andererseits sehr leicht zu beheben, indem ich nur an einer Seite die Reflexion unterbreche. Zack, ist auf der Achse zumindest mal das Flatter-Echo weg. Das heißt, ich mache hinter mich ist schwierig zu Hause, vielleicht eine Konzept-A-Akustikstellwand oder eine, keine Ahnung, Garderobenständer mit einer Jacke. Ist ja wurscht. Links ist das Fenster, da mache ich einen dickeren Vorhang hin, wenn der, den ich habe, nicht reicht. Und schon habe ich auf 2 Achsen kein Flatter-Echo mehr. Oben unten ist meistens nicht so schlimm, weil da sitze ich mit meinem Körper schon ganz gut im Weg. Ansonsten kann ich mir noch einen Teppich reinlegen. Da ist eigentlich schon viel gemacht. Es ist grundsätzlich, glaube ich, so, dass der erste Quadratmeter Absorption in einem Raum immer am meisten bringt.
Mhm. Was sagst du zu Bücherregal? Das ist ja was ich in vielen Büros findet. Und das ist ja, ist es gut, im Höhenbereich absorbiert es jetzt vielleicht nicht so stark wie jetzt eher mitten oder tief mittenbereich. Aber auf jeden Fall bricht es den Schall.
Ja, aber für ein hörbares Flatter-Echo wegkriegen kann das schon reichen. Also es sollte halt dann nicht einfach zu sein mit einem Brett. Wir haben ganz viele so geschlossene Schrankfronten bei uns im Büro. Aber so ein schönes raumhohes IKEA-Regal mit oder Schwerlastregal mit Aktenordnern ist, glaube ich, nicht so verkehrt.
Definitiv.
Also einfach alles ist besser als die nackte Wand vielleicht. Was im Büro wieder so eine Low-Budget-Lösung ist das Akustikbild. Gibt es ganz viele. Mhm. So online zu kaufen, so irgendwelche Kunstdrucke auf einem dünnen Absorber drauf. Im Prinzip die richtige Idee, meistens leider dann zu klein und zu dünn, aber das ist sowas zum Beispiel kann man auch machen. Mhm. Also einfach ein bisschen Absorption auf der Achse vorne hinten.
Das sind ja schon mal einige Tipps, die man umsetzen kann. Weil gerade diese, das ist auch so meine Erfahrung, wenn du halt mit Kunden zu tun hast, die jetzt nicht aus dem Medienbereich sind und nicht dieses Verständnis einfach, weil es nicht ihr täglich Brot ist, für Notwendigkeit haben, aber da auf jeden Fall mal den Fuß in die Tür zu kriegen, zu sagen, okay, dann versucht es mal wirklich mit also Guerilla-Methoden, Low-Budget-Lösung. Und wenn man dann nämlich die so weit hat, dass sie die Lösung also verstehen und vor allem den Effekt merken, dann ist es auch viel einfacher zu sagen, okay, ihr seht ja, was das gebracht hat, wenn ihr jetzt mal in den nächsten Schritt geht und in professionellere Akustik investiert.
Genau.
Ne?
Also es hat sich für uns oft durchaus bezahlt gemacht, dass man Leuten einfach mal was zeigt. Also dass wir kommen dann auch ins Büro zum Beispiel irgendwie mal so eine, das war irgendwie auch so einfach, eigentlich haben wir einen Konferenzraum gemacht, da war die Sache ziemlich klar, aber dann haben wir uns halt noch so ein Mehrpersonenbüro angeguckt. Kein besonders großes, saßen irgendwie vier Damen drin und das hat halt überhaupt nicht geklappt, weil klassisch irgendwie zu viele unterschiedliche Nutzungen, also Leute, die konzentriert arbeiten den ganzen Tag, Leute, die viel telefonieren. Aber dass man einfach mal was zeigt, wir haben einfach mal eine Bahn Molton mitgebracht und mehr oder weniger professionell an einem Einrohrtraverse halt in das Büro gestellt, wo wir finden, hier würde ein Absorber am meisten bringen. Und dann kann man das einfach mal mitbringen, aufstellen, sich anhören und merken, okay, ja, jetzt höre ich die Dame weniger, das hat viel gebracht, das würde ich gerne immer so haben, sozusagen.
Mhm.
Also das ist das Schöne an der Raumakustik im Gegensatz zur Bauakustik, dass man mit kleinen Maßnahmen und ein bisschen selber basteln eigentlich immer irgendwie was verändern kann zumindest. Einfach irgendwas nehmen, was ein bisschen absorbiert oder reflektiert und damit mal im Raum herumspielen und schauen, ob damit was besser zu machen ist. Wenn ich einen Raum habe, wo ich sage, der klingt aber furchtbar, dann ist das meistens so eine psychische Wahrnehmung, psychoakustische Wahrnehmung, dass der Raum dafür, wie er aussieht, meistens wie groß er ist, irgendwie überraschend schlecht klingt oder überraschend lang klingt, weil da so gar keine Absorption drin hat. Also wenn ich schon beim Sprechen im Raum merke, so halt das hier, dann ist das schon irgendwie so, okay, mein Kopf ist gerade ungewohnt in dieser Umgebung, der fühlt sich gerade im Badezimmer oder im Rohbau auf der Baustelle irgendwie. Und dann sollte ich mir Gedanken machen, muss ich hier vielleicht was reinbringen?
Das ist ja in ganz vielen klassischen Büros ist ja so. Also gerade, wir haben gerade mit ein paar Banken zu tun gehabt oder haben auch noch. Ja. Und wenn du da in die Büroräume gehst, es ist auch immer noch der Klassiker, ne? Viele Fensterfronten, Stahl, Beton und Glas. Das ist immer noch gern gesehen, auch in modernen großen Büroräumen.
Beton ist ja auch wirklich schön.
Es ist toll. Also der Architekt hat bestimmt einen guten Gedanken dabei gehabt. Das ist auch optisch nicht hässlich, ist auch schön. Das Problem ist nur, du kommst in manche Büro- oder Besprechungsräume rein. Mir fällt es natürlich besonders auf, aber auch da wieder, wenn du die anderen, die sich damit nicht fachlich auskennen, darauf hinweist, dann wird es ihnen auch sofort klar, weil sie sagen, so richtig wohl fühle ich mich ja auch nicht. Ist immer so ein bisschen anstrengend. Und das ist echt sehr, sehr weit verbreitet. und eigentlich überhaupt nicht im Bewusstsein, was da eine gute Akustik ausmachen könnte. Einfach das Wohlfühlgefühl.
Ja, das ist sehr spannend. Olli hat dir mal erzählt von einem Projekt, das wir gemacht haben bei Sony Music in Berlin. Mhm. Da haben wir Studios im Erdgeschoss gemacht, aber wir haben uns auch um die Großraumbüros oben gekümmert. Da war ein ganz toller Designer mit am Start. Das Studio Carhartt, ganz renommiertes Designbüro. Die haben auch am Berghain in Berlin Sachen gemacht und so, wirklich toll. Und die Designs im Studio, die finde ich auch großartig. Aber denen ist das ja erstmal egal, wie das klingt. Weil das ist ja auch erstmal, ehrlich gesagt, auch gar nicht ihre Aufgabe, wie das klingt.
Muss schön sein.
Ja, die toben sich dann aus. Und die haben ja gesagt, diese Großraumbüros, das werden halt 5 Meter hohe Glasfronten und wir wollen Sichtbeton an der Decke. Und da geht man halt los und findet halt Kompromiss für Kompromiss. Wie bringen wir Designfunktionen hier doch zusammen? Also wir haben dann einen sehr dicken Teppich gekriegt. Wir haben dann schon absorbierende Vorhänge gekriegt, die aber immer noch industriell aussehen und sowas. Also da geht dann die große Planungs- und Kompromissfindungsphase los. Ich glaube, das Ergebnis ist großartig, sowohl akustisch als auch gestalterisch. Ich glaube nicht, dass man da auf einen von uns hätte verzichten können und dasselbe Ergebnis bekommen hätte. Aber ich glaube, die Leute, die dort arbeiten, können froh sein, dass da noch ein Akustiker dabei war.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Das ist eine Riesenfläche, also irgendwie so, weiß nicht, 150 Quadratmeter und halt 5 Meter Glasfassade. Das heißt, du hast so richtig schön lange Reflexionen und da wird es dann wirklich sehr störend. So einfach in großen Räumen, wenn Schall sich sehr weit fortsetzen kann, das wäre sehr laut geworden, glaube ich. Da muss man halt dann einfach gucken, wie kann ich solche Reflexionswege unterbrechen und da geht man dann in eine 3D-Simulation und so weiter. Das, weil es einfach die Aufgabenstellung von der Komplexität her hergibt, dass man das macht. Aber in so einem Einzelbüro, da sehe ich, okay, das muss die Wand sein und dann stellt man da einfach mal was hin und probiert es aus und dann hört man gemeinsam mit dem Kunden, ist es jetzt besser? Und dann sagen alle ja, sagen wir, dann machen wir doch da was hin. Und ich denke, die meisten Sachen sind so auch ganz gut zu bearbeiten.
Ja, prima. Danke, vielen Dank für deinen Input und deine Ratschläge und deine Tipps. Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst für alle nochmal die wichtigsten Hinweise. Also bei euch im Unternehmen, wenn ihr Videocalls macht, bitte geht in den kleinsten Raum, der möglichst auch nicht leer sein sollte. Wenn ihr einen Raum habt, der dafür immer genutzt wird, guckt, dass ihr da wenigstens einen Bühnenmolton, so einen Bühnenvorhang reinhängen dürft. Am besten vor das Fenster auch noch, damit da auch das Tageslicht raus ist. Da freut sich auch das Videobild. Ein Teppich ist immer super, vielleicht noch ein offenes Bücherregal, muss ja auch gar nicht sichtbar sein, aber dass ihr halt nicht schallharte, also reflektierende Flächen, egal ob Rigips oder Beton oder Holz, gegenüberliegen habt, sondern immer auf einer Seite irgendetwas, was halt absorbiert. Und dann merkt ihr sofort den Mehrwert in der Sprachverständlichkeit für euch selber, weil das Hören ist natürlich auch einfacher. Und für die euch zuhören, ist das Verstehen natürlich auch deutlich besser.
So kann man das sagen.
Prima, Stefan.
Alles klar.
Dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Restwoche, auch an alle, die zugehört haben. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Ideen hast für Themen, dann schreib mir gerne an podcast@corporate-studio.de. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Gib gerne eine 5-Sterne-Bewertung ab. Dann wird der Podcast besser ausgespielt und mehr Leute können von dem Know-how, was meine Gäste hier zum Besten geben, auch profitieren. Und ja, so weit, so gut. Stefan, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.